NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Heckmann. Die Themen: erneut Beschuss einer UN-Schule im Gazastreifen, Drohung aus Moskau nach Sanktionsentscheidungen in Brüssel und Washington, der Kommentar zur schwindenden Rolle der USA als Weltpolizist, Entscheidung in Berlin über Senkung der Lkw-Maut, Energiewende in Frankreich, Krankenversichertenbefragung in Deutschland, Kritik des Sozialverbandes Deutschland nach 10 Jahren Hartz IV, Argentinien vor möglicher neuer Staatspleite und die Nominierung des Deutschen Leichtathletikverbandes für die EM 2014 in Zürich. Gaza-Krieg und kein Ende. Gut 3 Wochen nach Beginn des Gaza-Krieges ist erneut eine UN-Schule ins Fadenkreuz der Kämpfe geraten. UN-Vertreter zeigten sich schockiert. Nach wie vor scheinen die Forderungen Israels und die der Hamas unvereinbar, berichtet Christian Wagner.
Den ganzen Tag über sind Einschläge der israelischen Geschosse im Gazastreifen zu hören. Die Luftwaffe fliegt wieder mehr Einsätze, erklärt die Armee selbst. Am Nachmittag dann die Ankündigung der Armee, es werde eine 4-stündige Waffenruhe geben, allerdings nur in den Regionen, in denen keine Gefechte zwischen den Soldaten und Palästinensergruppen stattfinden. Allein heute sind nach palästinensischen Angaben mehr als 70 Menschen ums Leben gekommen. Heute Morgen, etwa um 16:30, war eine Flüchtlingsunterkunft der Vereinten Nationen beschossen worden. Mindestens 16 Tote gab es dort. Die israelische Armee erklärt, der Vorfall werde untersucht. Die Vertreter der Vereinten Nationen sind schon weiter. Das ist ein Affront gegen die Weltgemeinschaft, eine Schande für uns alle. Wir waren heute dort in der Schule und haben Beweismaterial gesammelt, Trümmerteile der Geschosse und die Krater der Einschläge. Wir kommen zum Schluss, es waren israelische Artilleriegeschosse, die diese Schule getroffen haben. Und dort haben 3.300 Menschen Schutz gesucht, weil sie von der israelischen Armee zur Flucht aufgefordert wurden. Wir verurteilen auf das Schärfste die Verletzung internationalen Rechts durch die israelischen Streitkräfte. Der Koordinator der UN-Hilfe im Gazastreifen, Chris Gunness, erklärt auch, dass auf dem Gelände der Schule in Jebalia weder Waffen gelagert waren, noch Kämpfer der Palästinensergruppen von dort geschossen hätten. Seit dem Nachmittag tagt das israelische Sicherheitskabinett. Einerseits steht es unter dem Eindruck des wachsenden Drucks aus den USA. Berichte, in einem Telefonat mit Ministerpräsident Netanyahu habe US-Präsident Obama einen sofortigen Stopp der Militäroperation verlangt, wurden zwar dementiert. Deutlich ist aber, dass die Amerikaner zunehmend ungehalten sind über die hohe Zahl nicht bewaffneter Opfer im Gazastreifen. Auf der anderen Seite berichten israelische Medien, die Bodenoffensive könne noch ausgeweitet werden. Die Armee bereite sich darauf vor, weiter in bewohntes Gebiet vorzurücken, um dort nach weiteren Tunneleingängen zu suchen. Die Zahl der verletzten israelischen Soldaten steigt jeden Tag. Shimon Peres, gerade aus dem Amt des Staatspräsidenten verabschiedet, besuchte einige von ihnen im Krankenhaus und sagte anschließend: Ich denke, dass der Krieg sich überlebt hat. Jetzt muss man einen Weg finden, ihn zu beenden. Ich hoffe, dass zu guter Letzt auch die andere Seite zu der Einsicht gelangt, dass der größte Sieg für sie, nicht nur für uns, darin besteht, es auf diplomatischem Weg zu beenden, mit Frieden. Aus dem Gazastreifen werden nach wie vor Raketen auf israelische Orte und Städte abgefeuert. Es seien aber deutlich weniger, erklärt die Armee. Möglicherweise, so die Erklärung, wollten sich die bewaffneten Palästinensergruppen noch Munition aufsparen, um den Beschuss noch länger aufrechtzuerhalten.
Nach der Verschärfung der westlichen Sanktionen gegen Moskau wegen der Ukraine-Krise hat Russland den EU-Ländern mit negativen Folgen gedroht. Der, Zitat, verantwortungslose Schritt werde unweigerlich einen Preisanstieg auf dem europäischen Energiemarkt zur Folge haben, hieß es in Moskau. Auch die in Russland tätigen Banken aus der Europäischen Union müssten negative Folgen fürchten. Die EU-Kommission in Brüssel, berichtet Karin Bensch, verteidigte hingegen erneut die Sanktionen gegen Russland.
Er steht am blauen Rednerpult und man merkt, der Mann meint es ernst. Eine deutliche Warnung nannte Jonathan Todd, der Sprecher der EU-Kommission in Brüssel, die Sanktionen gegen Russland.
Die illegale Übernahme eines Landes und die absichtliche Destabilisierung eines souveränen Nachbarstaats sind im Europa des 21. Jahrhunderts nicht akzeptabel.
Gestern Abend hatten sich die Botschafter der 28 EU-Länder auf Wirtschaftssanktionen gegen Russland geeinigt. Sie sollen russische Staatsbanken trockenlegen, indem diese sich in Zukunft nicht mehr mit frischem Geld aus Europa versorgen können. Rüstungsexporte und der Verkauf von Spezialmaschinen zur Förderung von Erdöl werden künftig verboten. Reaktionen auf die härteren Sanktionen gab es heute auch aus Deutschland. Bundeswirtschaftsminister Gabriel von der SPD ist davon überzeugt, dass die Sanktionen schnell wirken werden.
Die russische Ökonomie ist in keiner guten Verfassung. Und natürlich werden diejenigen, die davon betroffen sind, die russischen Oligarchen auch nicht wollen, dass ihre Möglichkeit, freizügig in Europa unterwegs zu sein, ihr Geld zu investieren, dass das eingeschränkt wird.
Damit die Sanktionen in Kraft treten können, müssen die 28 Regierungschefs noch zustimmen. Bis morgen haben sie dafür Zeit. Damit es zügig geht, können sie das schriftlich machen. Wenn alle zugestimmt haben, können die Wirtschaftssanktionen gegen Russland voraussichtlich ab Freitag gelten, für ein Jahr. Aber die EU hat eine Bremse eingebaut. Nach 3 Monaten, also im Oktober, soll überprüft werden, ob die Strafen noch notwendig sind. Das soll den Weg für Verhandlungen mit der russischen Regierung freihalten.
Russlands Präsident Putin selbst reagierte heute mit keinem Wort auf die Strafmaßnahmen der EU und der USA. Er überließ dem russischen Außenministerium auf die Beschlüsse in Brüssel und Washington mit der Androhung von Konsequenzen zu reagieren. Polen bekam sie bereits zu spüren. Russland hat zum 1. August einen Importstopp für Obst und Gemüse aus Polen verhängt, berichtet Henrik Jacek.
Offiziell geht es um mangelnde Kennzeichnung von unter Quarantäne stehenden landwirtschaftlichen Produkten. In Wirklichkeit, so der Tenor in Warschau, sei der von Russland ab 1. August verfügte Importstopp für Obst und Gemüse aus Polen eine rein politisch motivierte Maßnahme. Man müsste dies als direkte Reaktion auf die jüngsten Wirtschaftssanktionen der EU gegen Moskau betrachten, heißt es. Eine Überraschung, meint der Landwirtschaftsminister Marek Sawicki, sei die in Moskau getroffene Entscheidung indes keineswegs. Man habe mit einem Importstopp früher oder später ohnehin gerechnet. Jetzt gelte es also, neue Märkte vor allem in Asien zu erschließen. Ganz so einfach dürfte es aber nicht sein. Immerhin ist Russland nach Staaten der Europäischen Union der zweitwichtigste Markt für Erzeugnisse aus Polen. Davon betroffen, so jüngste Erhebungen, seien rund 9.000 polnische Unternehmen. Womit allerdings nicht ausschließlich der Agrarsektor gemeint ist. Inwieweit nun auch andere Branchen mit einem Importstopp belegt werden könnten, weiß niemand. Völlig ausgeschlossen, so die Befürchtung, wäre dies aber keinesfalls.
Der Russlandbeauftragte der Bundesregierung Gernot Erler warnte in der ARD heute vor überzogenen Erwartungen an die Russland-Sanktionen durch die EU und die USA. Die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung Wirz hingegen sagte, Russland müsse ohne ein Einlenken in der Ukraine-Krise mit weiteren Sanktionen rechnen. Derzeit sucht die EU zunächst weitere Verbündete, darunter in der Schweiz und der Türkei. Gespräche mit den G7 schlössen auch Australien, Kanada und Japan ein. Damit gerät die EU derzeit in jene Führungsrolle, in der viele politische Beobachter sie zunehmend sehen. Die USA, lange in der Rolle des Weltpolizisten, wollen sie zunehmend weniger spielen. Der Kommentar dazu von unserem Washington-Korrespondenten Martin Ganselmeier.
Viele Amerikaner wollen in diesen Tagen am liebsten die Nachrichten ausschalten. Egal ob Gaza oder Ukraine, Syrien oder Irak, die Welt scheint aus den Fugen zu geraten. Und die einzige Supermacht der Welt steht verdammt machtlos da. Nicht nur Putin ignoriert Obamas Appelle, selbst der enge Verbündete Israel wendet sich ab. Kein Wunder, dass sich viele nach Ronald Reagan und der übersichtlichen Ära des Kalten Krieges zurücksehnen. Der Verlust an Einfluss in der Welt ist jedoch nicht allein die Schuld des jetzigen Präsidenten. Obamas Außenpolitik, der militärischen Zurückhaltung, der Führung vom Rücksitz aus, ist die Reaktion auf Bushs gegenteilige Politik der imperialen Überdehnung. Bush folgte dem naiven Glauben, man könne andere Länder durch militärisches Eingreifen zu demokratischen Nationen machen. Obama wollte sich endlich um die dringend nötigen Hausaufgaben im eigenen Land kümmern und sich aus den Konflikten der Welt, wenn irgend möglich, zurückziehen. Was er dabei unterschätzt hat, für die immer noch einzige Supermacht der Welt gibt es keine Auszeit von der Weltpolitik. Obamas Weigerung, in Syrien militärisch einzugreifen, erwies sich als Signal an Diktatoren und Bösewichter in aller Welt. Wie Hunde, die riechen, wenn jemand Scheu hat, nehmen sie Amerikas Drohungen nicht mehr ernst. Für Amerikas Abschied von der Rolle des Weltpolizisten gibt es viele Gründe, einige davon sind hausgemacht. Das Land ist nach zwei langen und teuren Kriegen hochverschuldet. Die Bürger sind kriegsmüde. Kerrys hektisches Krisenmanagement wirkt oft konzeptlos und kurzatmig. Und selbst in der Außenpolitik sind Republikaner und Demokraten hoffnungslos zerstritten. Doch es gibt auch andere Gründe, an denen die US-Regierung wenig ändern kann. Anders als in der bipolaren Ordnung des Kalten Krieges ist die Welt heute unübersichtlicher und komplizierter geworden. Amerika hat zwar noch immer mit Abstand das mächtigste Militär der Welt, aber Terroristen und Warlords sind heute besser ausgestattet und gefährlicher als je zuvor. Hinzu kommt das Erstarken fundamentaler Bewegungen. Im Nahen Osten sind moderate Kräfte in der Defensive. Amerikas schwindender Einfluss wird von manchen mit heimlicher Genugtuung verfolgt. Für Europa und Deutschland jedoch gibt es keine bessere Alternative als Ordnungsfaktor auf dieser Welt. Die Vereinten Nationen, ein zahnloser Tiger. Die aufstrebenden BRICS-Staaten wie China, Russland und Brasilien, nein danke. Das auf gemeinsamen Werten basierende transatlantische Bündnis zwischen Amerika und Europa ist nach wie vor die beste Hoffnung für Demokratien weltweit. Amerika kann die Lasten jedoch nicht mehr alleine schultern, weder finanziell noch militärisch. Bundespräsident Gauck und Bundesaußenminister Steinmeier haben recht. Die Europäische Union und insbesondere Deutschland müssen mehr Verantwortung übernehmen.
Martin Ganselmeier kommentierte: Das Bundeskabinett hat heute beschlossen, die Lkw-Maut vom kommenden Jahr an zu senken. Anlass ist laut Verkehrsministerium, dass der Bund für seine Fernstraßen inzwischen deutlich niedrigere Zinskosten hat und das laut EU-Recht an die Straßennutzer weitergeben muss. Dietmar Riemer.
Der grüne Verkehrsexperte im Bundestag Oliver Krischer regt sich schon mal mächtig auf.
Ja, es ist doch ein Stück aus Absurdistan. Ein Lkw verursacht so viel Schäden an unserer Straßeninfrastruktur wie 60.000 PKWs. Und wir haben jetzt eine Debatte über eine PKW-Maut und senken gleichzeitig die Lkw-Maut. Das kann doch nicht sein. Hier erwarte ich von Herrn Dobrindt, dass er dafür sorgt, dass die Lkw-Maut mindestens gleichgehalten, wenn nicht angehoben werden kann.
Dem Manne kann geholfen werden. Denn die ganze Wahrheit bei der Lkw-Maut-Geschichte von heute im Kabinett sieht nämlich so aus, argumentiert das Bundesverkehrsministerium. Brüssel ist nämlich schuld. Die EU-Regelungen sehen nämlich vor, dass das Bundesverkehrsministerium die Effekte der gesunkenen Zinskosten für das eingesetzte Geld in Straßenverkehrsmaßnahmen an die Nutzer der Straßen weitergeben muss. Durch die Senkung der Maut entgehen dem Bund zwischen 2015 und 2017, sagt jedenfalls der Gesetzentwurf, rund 460 Millionen Euro. Aber, so die Sprecherin von Verkehrsminister Dobrindt, Vera Moosmeier, dies ist nicht das letzte Wort des Ministers, sondern das vorletzte.
Wir haben ja in bestimmten Stufen vorgesehen, weitere 1000 Kilometer Bundesstraßen einzubeziehen, dann auch Lkw einzubeziehen, die 7,5 Tonnen schwer sind und dann 2018 alle Bundesstraßen einzubeziehen. Also die Lkw-Maut wird weiter ausgedehnt, aber wir unterliegen auch den Gegebenheiten der rechtlichen Vorgaben, die wir eben nicht ändern können.
Insofern heißt es jetzt erstmal warten auf die große Mautlösung, die dem Finanzminister ja ordentlich Geld in die Kasse spülen soll, und zwar auch von ausländischen Straßenbenutzern in Deutschland. Ob das allerdings wirklich so kommt, daran zweifelte sogar Finanzminister Schäuble selbst, wie er in diesen Tagen mal zwischen den Zeilen durchblicken ließ. Die neuen Kostensätze der Maut, die heute von der Bundesregierung beschlossen wurden, setzen sich aus Infrastrukturkosten, künftig aber auch aus Luftverschmutzungskosten je Kilometer zusammen. Fahrzeuge der besonders schadstoffarmen Emissionsklasse Euro 6 müssen, so der Gesetzentwurf, keinen Aufschlag für die Luftverschmutzung zahlen. Verkehrsminister Dobrindt, CSU, meinte, mit einer eigenen Mautkategorie für Euro 6 Laster fördere die Bundesregierung umweltfreundlichen Straßengüterverkehr.
Am Fracking scheiden sich die Geister. Die einen verteufeln es als Risikotechnologie, die anderen sehen es als Chance, unabhängiger von Gas- und Ölimporten zu werden. Das Umweltbundesamt plädierte in seinem zweiten Gutachten heute für ein weitgehendes Verbot. Jörg Brandscheid.
Die Einschätzung des Umweltbundesamtes lässt keine Zweifel offen. Fracking sei und bleibe eine Risikotechnologie, sagt die Präsidentin der Behörde Maria Krautsberger. Deshalb brauche Fracking besonders starke ökologische Leitplanken zum Schutz von Umwelt und Gesundheit. Diese Leitplanken hat das Umweltbundesamt nun in einem zweiten Gutachten vorgelegt. Es entspricht weitgehend den Eckpunkten, den Umwelt- und Wirtschaftsministerium für ein Fracking-Gesetz vorgelegt haben, das der Bundestag noch in diesem Jahr beschließen soll. Es erlaubt Probebohrungen unter strengen Auflagen. Opposition und Umweltverbände werfen der Regierung deshalb vor, damit Fracking erst zu ermöglichen. Dem kann Krautsberger nicht folgen, das Gegenteil sei der Fall.
Denn wenn diese Eckpunkte umgesetzt werden würden, dann würde Fracking in Deutschland zum ersten Mal reguliert und eingeschränkt.
In der öffentlichen Diskussion gehe manchmal unter, dass Fracking derzeit im Prinzip erlaubt sei, es lediglich eine freiwillige Vereinbarung von Bund, Ländern und Gaswirtschaft gebe, derzeit darauf zu verzichten, so Krautsberger. Sie nennt dieses Moratorium einen unhaltbaren Zustand, weil es durchaus auf juristisch wackeligen Füßen stünde. Sie fordert ein schnelles Gesetz, dabei geht es insbesondere um den Schutz von Wasser und Boden. In Wasserschutzgebieten darf demnach generell nicht gefrackt werden, mögliche Projekte jenseits dieser Gebiete sollen einer strengen Risikobewertung unterzogen werden.
Das bedeutet, dass wiederum das Vorbeginn eines Fracking-Prozesses das Unternehmen, das fracken möchte, einen sehr fundierten Kenntnisstand über vorhandene Stoffe im Grundwasser erarbeiten muss und den Behörden auch vorlegen muss.
Auch oberirdische Eingriffe in die Natur, etwa durch den Bau von Zufahrtswegen, will das Umweltbundesamt vor der Genehmigung von Probebohrungen bewerten, ebenso mögliche Konkurrenzen. Dadurch soll zum Beispiel verhindert werden, dass Fracking-Vorhaben die Förderung von Erdwärmeprojekten blockiert. Als Beitrag zur Energiewende hält das Umweltbundesamt die Schiefergasförderung ohnehin für nicht geeignet, auch nicht als Brückentechnologie, auch nicht aus Klimaschutzgründen. Selbst wenn die Technik in den USA die nationale Klimabilanz verbessert hat.
Denn die Kohle, die in den USA nicht mehr selbst verbrannt wurde, wurde dann oftmals günstigeren Preisen auf den Weltmärkten verkauft und hat dann andernorts zu Treibhausgasemissionen geführt. Also insoweit hat Fracking hier keinen Beitrag zum Klimaschutz geleistet.
Geht es nach dem Umweltbundesamt, dann sollen strengere Auflagen künftig auch für das sogenannte konventionelle Fracking gelten, das in Deutschland seit Jahren praktiziert wird. Es gilt als weniger grundwassergefährdend, weil das Gas nicht aus Schiefergestein, sondern aus wesentlich tiefer liegenden Sandsteinschichten gepresst wird. Das Umweltbundesamt schlägt vor, die beim Fracken eingesetzten Chemikalien in einem bundesweiten Kataster aufzulisten, für jeden Bürger im Internet einsehbar. Ein generelles Fracking-Verbot, wie es die Opposition und Umweltschutzverbände fordern, hält das Umweltbundesamt für rechtlich problematisch.
Aber wenn man das will, kann man über eine strenge gesetzliche Regelung im Bergrecht, im Wasserrecht einen verbotsgleichen Zustand erlangen.
Frankreich, lange der Verfechter von Atomenergie in Europa, setzt künftig auf mehr Ökoanteile im Strommix. Beim letzten Ministerrat vor den Ferien hat Umweltministerin Royal ihr Gesetz zur Energiewende vorgestellt. Sie will erneuerbare Energien mit rund 10 Milliarden Euro fördern. Anne-Christine Heckmann erzählt aus Paris mehr.
Die seit dem Frühjahr für Umwelt zuständige Ségolène Royal ist stolz auf ihre 64 Maßnahmen für die Energiewende. Frankreich ist mit diesem Gesetz Vorreiter in Europa. Wir können damit ganz konkret handeln. So werden zum Beispiel Wärmedämmungsarbeiten an Gebäuden mit 8.000 Euro bezuschusst, sogar 16.000 Euro für einen Haushalt. Und das gilt für jeden Umbau ab dem 1. September. Wer investiert, senkt auch gleichzeitig seine Energiekosten. Frankreich will seinen Energieverbrauch bis 2050 um die Hälfte reduzieren. Außerdem seine Abhängigkeit von Öl und Gas senken. Um das zu erreichen, sollen die erneuerbaren Energien stark gefördert werden, mit insgesamt 10 Milliarden Euro. Windkraft, Photovoltaik, Biomasse, darauf setzt Frankreich, um bis 2030 den grünen Anteil an der Stromerzeugung auf ein Drittel zu erhöhen. Rund 100.000 neue Arbeitsplätze könnten entstehen, auch darauf setzt die Regierung. Neben den Steuererleichterungen für energetische Sanierungen plant Frankreich neue Aufladestationen für Elektroautos und Prämien für Autofahrer, die auf Elektromodelle umsteigen. Doch der Strom dafür stammt weiter zum Großteil aus den französischen Atomkraftwerken. Ein Thema, das im Energiewendegesetz weitestgehend ausgeklammert wurde. Bestehen bleibt nur das von Präsident Hollande ausgegebene Ziel, den Anteil der Atomenergie am Stromverbrauch bis 2025 von derzeit 75 auf 50% zu senken. Es ist recht fragwürdig, mit welchen Maßnahmen das geschehen soll. Wenn Sie nur vom Betreiber EDF erwarten, dass er seine Reaktoren runterfährt, dann könnte es schwer werden, sagt die Grüne Corinne Lepage. Das Energiewendegesetz, das der Präsident nach deutschem Vorbild angeschoben hat, hinterfragt die Atomenergie nicht. Das macht das Gesetz für die großen Energiekonzerne in Frankreich erträglich. Zugleich steht die gezielte Förderung der regenerativen Energien im Mittelpunkt. Deshalb gehen auch die Grünen nicht auf die Barrikaden. Und den Franzosen geht's nicht an den Geldbeutel. Wer verpestet, muss keine Strafsteuer zahlen. Alle zufrieden also. Ein Erfolg für Umweltministerin Royal. Nur aus welchem Topf die rund 10 Milliarden Euro Fördergelder kommen sollen, das hat die Ministerin noch nicht verraten.
Die Bundesregierung will die Terminvergabe für Kassenpatienten neu regeln. Maximal 4 Wochen, länger sollen Versicherte nicht auf einen Arzttermin warten. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hält eine gesetzliche Regelung für überflüssig. Peter Mücke über die Argumentation der Kassenärztlichen Bundesvereinigung heute in Berlin.
Der neue Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV, Andreas Gassen, sieht sich durch eine von seiner Organisation in Auftrag gegebene Studie bestätigt. Demnach haben 72% der Befragten angegeben, innerhalb von 3 Tagen einen Termin bekommen zu haben.
Sie werden wahrscheinlich keinen Klempner in 3 Tagen kriegen und keinen Friseurtermin und den Platz in der beliebten Pizzeria meistens auch nicht. Einen Arzttermin kriegen Sie aber.
Es sei denn, es handelt sich um einen Facharzttermin, sagt der Autor der Studie, Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen.
Das Problem der Wartezeiten mit Terminen sind ganz eindeutig die Fachärzte. Beim Hausarzt fallen wesentlich weniger Termine an.
So zeigt die Umfrage, dass 24% länger als 3 Wochen auf einen Termin beim Facharzt warten müssen. Trotzdem sagt KBV-Chef Gassen:
Es ist aus meiner Sicht im allergrößten Teil der Debatte ein Jammern auf extrem hohem Niveau. Und deshalb habe ich es an anderer Stelle schon ein Komfortproblem genannt. Und das ist es meiner Meinung nach in der überwiegenden Zahl der Fälle.
Dabei zeigt die Studie auch, Privatpatienten sind von langen Wartezeiten weit weniger betroffen als gesetzlich Versicherte. Kein Wunder also, dass auch 65% der Kassenpatienten eine Servicestelle zur Vermittlung von Facharztterminen, wie sie von der Politik geplant ist, befürwortet. Ganz im Gegensatz zu Gassen.
Wenn ich das alles anders haben will, dann geht das nur mit Abschaffen der Wahlfreiheit des Arztes. Dann geht es auch nur mit einer Steuerung des Patienten. Und dann geht es möglicherweise auch mit einer deutlich stringenteren Leitung von Patienten, was Patienten haben dürfen, was sie sollen, was sie bekommen.
Nach dem Willen der Bundesregierung sollen die kassenärztlichen Vereinigungen auf Landesebene sicherstellen, dass Patienten innerhalb von 4 Wochen einen Termin beim Facharzt bekommen. Was jedoch nicht heißt, dass die freie Arztwahl abgeschafft werden soll, denn natürlich kann sich ein Versicherter auch weiterhin selbst um einen Termin beim Wunscharzt kümmern. Gassen jedoch versucht, den Spieß herumzudrehen. Das Problem sei nicht die Wartezeit, sondern die Unzuverlässigkeit der Patienten.
Und wir haben parallel noch die Situation, dass wir durch unsere Chipcard-Mentalität, da gibt es so eine gewisse Flatrate-Problematik. Sie können eben mit dieser kleinen Versichertenkarte überall hingehen und es kostet nichts. Und wenn Sie dann einen Termin versäumen, dann ist das allenfalls ein bisschen peinlich, aber auch nicht wirklich schlimm, weil es kostet ja nichts.
In der Vergangenheit hatte die KBV deshalb Strafzahlungen für Patienten ins Spiel gebracht, die einen Arzttermin nicht wahrnehmen können. Davon war jedoch heute nicht mehr die Rede, aber von mehr Steuerung. Auch wenn sich die Praxisgebühr nicht bewährt habe, müsse man diese Diskussion wieder aufnehmen, so Gassen.
10 Jahre ist es her, dass mit den Hartz-IV-Gesetzen das Arbeitslosengeld, die Arbeitslosenunterstützung und die Sozialhilfe grundlegend reformiert wurden. Kritiker machen die Hartz-IV-Reform für gravierende Fehlentwicklungen verantwortlich. Auch der Sozialverband Deutschland zog heute in Berlin eine kritische Bilanz und forderte eine Generalrevision von Hartz-IV, berichtet Marita Knipper.
Die Reform ist ein einziger Flop, wenn man das Urteil von Adolf Bauer hört. Der Präsident des Sozialverbands Deutschland spricht von fehlgeleiteten Veränderungen.
Ältere, Frauen, Menschen mit Behinderungen und Geringqualifizierte haben nur wenig oder gar keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Und das betrifft mehr als 2/3 der zurzeit knapp 3 Millionen Jobsuchenden.
Der Sozialverband hat errechnet, dass der Arbeitslosenhilfebezug 2014 durchschnittlich bei 130 Wochen lag, vor 10 Jahren bei 48 Wochen. Eine problematische Rechnung, denn erst seit 2004 werden auch Menschen, die man früher als Sozialhilfeempfänger bezeichnete, mit in diese Statistik einbezogen. Unerschüttert verlangt der Sozialverband letztlich die Rückkehr zum alten System. Mit einem Kompetenzverlust für die Jobcenter. Die Vorsitzende des Arbeitskreises Sozialversicherung beim Sozialverband, Ursula Englen-Käfer, stellt sich das so vor.
Wir wollen, dass in Zukunft wieder alle Arbeitslosen unabhängig von der Dauer ihrer Arbeitslosigkeit aus einer Hand betreut und eingegliedert werden. Und zwar von den Arbeitsagenturen und nicht von den Jobcentern.
Jobcenter sollten sich dann neben ihren Sozialaufgaben nur noch um die berufliche Vorbereitung Arbeitssuchender kümmern. 4,5 Millionen als erwerbsfähig eingestufte Menschen erhalten eine Grundsicherung. Die Hälfte dieser potenziellen Arbeitnehmer kann aber wegen sozialer oder psychosozialer Probleme derzeit gar nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden, sagt die Vorsitzende des Arbeitskreises Sozialversicherung. Andere möchten aber mehr arbeiten, sind allerdings gefangen in einem Minijob. Das Minijob-System gefährdet Existenzen, empört sich Ursula Englen-Käfer.
Ein Viertel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, 2/3 Frauen, die haben nie die Chance, aus dieser Falle rauszukommen. Das heißt Armut bei Arbeit und Armut im Alter.
Deswegen sollten diese Menschen reguläre Teilzeitverträge erhalten, um angemessen für ihr Alter selbst vorsorgen zu können. Unterm Strich ist das nach Berechnungen des Sozialverbands Deutschland im Übrigen am Ende billiger für den Staat.
In einem dramatischen Verhandlungsendspurt kämpft die argentinische Regierung darum, eine erneute Zahlungsunfähigkeit des Landes abzuwenden. Um Mitternacht läuft die Frist für eine Einigung mit 2 US-Investmentfonds ab. Julius Segador erzählt, wie die Bevölkerung mit diesem Damoklesschwert über ihre Volkswirtschaft umgeht.
Vom Panik in Argentinien keine Spur. Die Menschen sind krisenerfahren. Dem Land geht es wirtschaftlich zwar nicht unbedingt gut. Von einer schweren Krise wie 2001, als Argentinien pleite ging, ist man aber noch weit entfernt. Vor 13 Jahren summierten sich die Schulden in Argentinien auf über 130 Milliarden US-Dollar. Die wirtschaftliche Krise ging einher mit schweren politischen und sozialen Verwerfungen. Das ist derzeit nicht der Fall. Daniel Marx, ein renommierter Wirtschaftsanalyst, macht klar, dass sich die Szenarien, sollte sich Argentinien mit den Hedgefonds nicht einigen, wesentlich unterscheiden. Die jetzige Situation ist im Vergleich zur Pleite vor 13 Jahren völlig anders. Argentinien ist derzeit kaum verschuldet und nicht ausschließlich von Krediten abhängig. Daher wird die Volkswirtschaft des Landes auch nicht Knall auf Fall zusammenbrechen. Aber manches wird komplizierter. All das, was die Volkswirtschaft ohnehin schon schwächt, die hohe Inflation, das schwache Wachstum, die hohe Arbeitslosigkeit, all das dürfte sich weiter verschlechtern. Noch bis Mitternacht hat die argentinische Regierung Zeit, sich mit den Hedgefonds, im Wesentlichen sind es 2 Investmentfonds, zu einigen. Damit könnte der Zahlungsausfall noch abgewendet werden. Eine Delegation, angeführt vom argentinischen Wirtschaftsminister Axel Kicillof, verhandelt in New York. Vergangene Nacht gab es dabei erstmals direkte Gespräche zwischen der Regierung und den Managern der Hedgefonds. Viele werten dies als positiven Schritt. Ob es aber wirklich zum Durchbruch reicht, ist eher unwahrscheinlich. Staatspräsidentin Cristina Kirchner machte beim Mercosur-Gipfeltreffen in Caracas jedenfalls klar, ihre Regierung halte am bisherigen Kurs fest. Und der lautet, die Hedgefonds werden nicht ausbezahlt, sie können sich aber noch immer an der Umschuldung beteiligen. Ich eröffne allen Gläubigern, die sich an den Umschuldungen nicht beteiligt hatten, das sind nur 7,6% aller Gläubiger, ich eröffne ihnen die Möglichkeit, dass sie jetzt noch einsteigen. Und wenn sie dieses Angebot annehmen, würden sie immer noch das Dreifache jenes Dollarbetrages bekommen, den sie investiert hatten. In letzter Minute versucht nun auch ein Zusammenschluss argentinischer Privatbanken mit einer Garantiesumme von 250 Millionen US-Dollar, die Gläubiger zu überzeugen, um den Zahlungsausfall doch noch abzuwenden. Das Geld soll in den nächsten Tagen bereitgestellt werden. Die Hedgefonds haben auf dieses Angebot noch nicht reagiert.
Das deutsche Aufgebot für die Leichtathletik-EM in Zürich steht. Diskusweltmeister Robert Harting und Kugelstoßer David Storl führen das 93-köpfige Team des DLV an. Der unterschenkelamputierte Weitspringer Markus Rehm hingegen wurde nicht nominiert. Uli Schäfer.
Die schlechte Nachricht erreichte Markus Rehm im Bundesleistungszentrum Kienbaum in Brandenburg. Dort bereitet er sich auf die Europameisterschaften Mitte August vor. Doch jetzt ist klar, der Leverkusener wird bei der EM nicht dabei sein.
Ich habe mich natürlich schon ein bisschen auch auf einen ganz, ganz tollen Wettkampf gefreut. Wäre auch eine Riesenehre gewesen, wirklich für sein Land, für die Nation wirklich da dastehen zu dürfen und die zu vertreten. Und ja, dass es leider nicht geklappt hat, ist sehr, sehr schade.
Zumal Markus Rehm die Norm für die Europameisterschaften erfüllt hat. Doch der Deutsche Leichtathletikverband hat Zweifel an der Chancengleichheit. Er hält es für möglich bzw. wahrscheinlich, dass der Unterschenkel amputierte Rehm durch seine Prothese einen Vorteil gegenüber den nichtbehinderten Athleten hat. Für DLV-Präsident Clemens Prokop steht fest,
dass dieser technische Fortschritt der Prothese permanent weitergeht und natürlich allein der technische Fortschritt Probleme bezogen auf die Parameter Vergleichbarkeit der Leistung und Chancengleichheit im Wettbewerb aufwirft.
Biomechanische Messungen lassen einen Vorteil durch die Prothese vermuten, aber ein endgültiges Ergebnis steht noch aus. Deshalb wurde Rehm vom DLV nicht für die Europameisterschaften nominiert. Der Deutsche Behindertensportverband bedauert die Entscheidung.
Das ist eine Riesenenttäuschung,
sagt DBS-Präsident Friedhelm Julius Borcher.
Markus Rehm ist deutscher Meister, hat die Europanorm erfüllt und hätte aus dieser Konsequenz heraus nominiert werden müssen.
Rehm will die Entscheidung des Deutschen Leichtathletikverbandes prüfen und gegebenenfalls rechtlich dagegen vorgehen.
Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 als Podcast, wie immer auf unseren Internetseiten. Am Mikrofon war Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.